Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Sabine Schmidt. Schönen guten Tag. Das sind unsere Themen. Die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs hat heute Mittag ihr neues Portal mit dem Namen Geschichten, die zählen, veröffentlicht. Die Kommission stellt dort die erlebten Geschichten von Betroffenen vor, die in ihrer Kindheit oder Jugend sexueller Gewalt ausgesetzt waren. Das wird unser erstes Thema dieser Sendung sein. Der ehemalige AfD-Abgeordnete Stefan Repple musste sich heute vor dem Mainzer Landgericht verantworten. Er hatte auf einer Anti-Corona-Demo zum Staatsumsturz aufgerufen. Ihm werden aber noch weitere Delikte vorgeworfen. Ein weiteres Thema dieser Sendung. Und in Deutschland werden derzeit Pharmazeuten geschult, um künftig auch in den Apotheken impfen zu dürfen. Wir waren bei einer solchen Schulung in Brandenburg dabei. Immer mehr Ermittlerinnen und Ermittler werden in Deutschland eingesetzt, um die Aufklärung schwerster sexualisierter Gewalt gegen Kinder aufzuklären. Das ist leider auch notwendig, denn die Fälle von sexueller Gewalt an Kindern nehmen traurigerweise jährlich zu. Es geschieht in den meisten Fällen im familiären oder sozialen Umfeld durch Menschen, die Kinder und Jugendlichen gut kennen und denen sie vertrauen. In Berlin gibt es die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Sie untersucht sämtliche Formen von sexuellem Kindesmissbrauch in unserem Land und informiert mit ihrer Arbeit immer wieder über das Ausmaß. Vor allen Dingen möchte sie eine gesellschaftliche und politische Debatte zu dem Thema anstoßen, das immer noch zu oft tabuisiert wird. Heute hat sie das Online-Portal Geschichten, die zählen vorgestellt. In diesem Projekt werden die ersten 100 Berichte betroffener Menschen vorgestellt, die ihre Geschichten erzählen sollen. Ihre erlebte sexuelle Gewalt. Claudia van Laak berichtet.
Geschichten, die zählen, so lautet die Webadresse. Die von Leonie zum Beispiel. Ihr Bericht lenkt den Blick darauf, dass sexuelle Gewalt am häufigsten innerhalb der Familie stattfindet. In den allermeisten Fällen kennen die Kinder und Jugendlichen den Täter. Es ist der eigene Vater, der Opa, der Nachbar oder Papas Tenniskumpel, seltener Mamas beste Freundin. Im Fall von Leonie gibt es gleich zwei Täter, den Vater und den Opa. Ihr Missbrauch beginnt bereits mit dem 6. Lebensjahr.
Meine Mutter sagte mir damals, wenn was wäre, dürfte ich es ihr jederzeit sagen. Ich verstand damals gar nicht, dass sie genau so etwas meinte. Ich dachte, das alles sei ein Geheimnis, das jedes Kind mit seinem Opa teilte. So hatte er es mir damals erklärt. Jedes Mal, wenn ich nach dem Missbrauch gehen durfte, gab er mir einen geknickten 5-Euro-Schein, den ich gar nicht so wichtig fand, aber ihm schien es wichtig. In der 4. Klasse hatte ich Sexualkundeunterricht. Da begriff ich, dass das, was mein Opa macht, nicht richtig ist und sagte es meiner Mutter.
Ihre Mutter unterstützt Leonie, sie brechen den Kontakt zum Opa ab. Doch einige Jahre später wird sie vom eigenen Vater missbraucht. Jetzt glaubt ihr die Mutter nicht, verweigert Hilfe und Unterstützung. Sie bilde sich das nur ein, sagt sie ihrer Tochter, wegen des vorherigen Missbrauchs durch den Großvater.
Ich habe mich dann in der Schule anvertraut. Ich war immer wieder in Gedanken, konnte mich nicht auf den Unterricht konzentrieren und starrte aus dem Fenster. Meine Lehrerin sprach mich an und ich erzählte ihr von dem Missbrauch durch meinen Opa. Ich sprach von dem bösen Wolf, der um das Haus schleicht. Ich meinte damit meinen Vater, nicht meinen Opa, aber ich traute mich nicht, von ihm zu erzählen. In der Schule bekam ich einen Rückzugsort, ich konnte mich in einem Raum hinlegen und Ruhe tanken. Das gab mir Kraft, zu Hause durchzuhalten.
Der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung des Kindesmissbrauchs geht es nicht um die Verbreitung von Horrorgeschichten. Mit Erzählungen wie der von Leonie soll auch klar werden, dass es Möglichkeiten gibt, den Betroffenen zu helfen. So können Lehrerinnen und Lehrer Vertrauenspersonen sein, den Kindern und Jugendlichen Rückzugsorte geben und sie so stabilisieren. Wir wollen auch Geschichten von Hoffnung, Bewältigung und Rettung erzählen, sagt Brigitte Tillmann, Mitglied der unabhängigen Kommission. Die pensionierte Richterin hat maßgeblich den Kindesmissbrauch an der Odenwaldschule aufgeklärt.
Nichts ist eindrücklicher als die Berichte der Betroffenen selbst. Ihre Worte, die Schilderung ihrer Gefühle, die abwechselnde Sprachmacht und Sprachlosigkeit, mit der beschrieben wird, was ihnen damals angetan wurde und sie heute verfolgt. Nichts lässt uns als Zuhörende besser verstehen, auch ihre Fassungslosigkeit angesichts des Schweigens und Wegschauens ihres Umfeldes und der Gesellschaft.
Die Veröffentlichung der Leidensgeschichten ist eine Gratwanderung. Soll die sexuelle Gewalt, sollen die Taten genau beschrieben werden? Befördert man damit nicht den Voyeurismus? Die Kommission hat sich für einen Mittelweg entschieden. Kein schamhaftes Umschreiben, aber auch keine brutalen Einzelheiten. Matthias Katsch, Mitglied der Kommission.
Dieses Portal stellt tatsächlich die Opfer sexuellen Kindesmissbrauchs in den Mittelpunkt und nicht die Täter.
Katsch selber hat vor 12 Jahren seine Leidensgeschichte als Schüler des Berliner Canisius-Kollegs öffentlich gemacht. Sie war der Auslöser für eine Welle von Aufdeckungen sexuellen Kindesmissbrauchs innerhalb der katholischen Kirche, die bis heute anhält. Sprechen hilft, sagt Matthias Katsch aus eigener Erfahrung. Es nimmt den Tätern ihre Macht.
Wir signalisieren damit den Betroffenen ihre Geschichte, ihr Schicksal sind wichtig, haben eine Bedeutung. Wir vermitteln also Anerkennung und Respekt, nicht nur für das Leid, sondern auch für den Weg der Bewältigung.
Die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung des Kindesmissbrauchs hat bis heute insgesamt 1300 Betroffene zu vertraulichen Anhörungen eingeladen. Die vorherige Bundesregierung hatte die Arbeit dieses Gremiums zeitlich befristet. Sie endet offiziell im Frühjahr nächsten Jahres. Doch die neue Ampelkoalition sichert in ihrem Koalitionsvertrag zu, die Arbeit der Aufarbeitungskommission fortführen zu wollen. Leonie beendet ihre Missbrauchsgeschichte so.
Es ist ein Schweigethema und das ist das Falsche, was die Welt braucht.
Auf dem Online-Portal Geschichten, die zählen, können Sie die erlebten Geschichten von Betroffenen nachlesen, die in ihrer Kindheit oder Jugend sexueller Gewalt ausgesetzt waren. Ein Beitrag war das von Claudia van Laak aus Berlin.
Wir müssen die Regierung zuallererst stürzen, und zwar mit Gewalt. Es geht nicht gewaltfrei. Wir müssen uns gewaltsam Zutritt zum Kanzleramt verschaffen. Wir müssen die Regierungsstuben räumen.
Das war ein Ausschnitt aus einer Rede von Stefan Repple. 2020 war das, auf einer Kundgebung von Corona-Gegnern in Mainz. Zu diesem Zeitpunkt war Stefan Repple Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg, Mitglied der AfD. Er wurde daraufhin wegen seines parteischädigenden Verhaltens aus der AfD ausgeschlossen. Vor dem Landgericht Mainz musste er sich heute wegen dieses Verhaltens rechtfertigen. Darüber möchte ich jetzt mit unserer Landeskorrespondentin Katharina Thoms sprechen. Frau Thoms, Sie waren bei diesem Prozess für uns heute dabei und überraschenderweise ist heute dafür auch schon ein Urteil gefällt worden. Wie sieht das aus?
Ganz genau. Stefan Repple wurde verurteilt zu 10 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung. Das genau hatte auch die Generalstaatsanwaltschaft gefordert, die ihn angeklagt hat. Und er wurde verurteilt zu einer Geldbuße, knapp 2.500 Euro. Die muss er an ein Kinderhospiz zahlen. Der 40-jährige Repple ist zum ersten Mal wegen einer Straftat angeklagt und verurteilt worden. Und eben das hat ihm der Richter auch zugute gehalten, auch dass er alles gestanden hat. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Vorwürfe auch alle auf Video dokumentiert waren und hier gezeigt worden sind. Der Richter hat nochmal betont, es wiege besonders schwer, dass Repple ja noch Landtagsabgeordneter war zu der Zeit, das haben Sie ja gerade auch noch mal gesagt, dass er eben damit eigentlich eine besondere Verantwortung und Pflicht gegenüber dem Staat habe und Vorbild sein müsse. Und da verbiete es sich für jeden Menschen, aber für ihn, für jemanden ganz besonders, der in der Politik ist, zum Umsturz aufzurufen.
Wir haben eben den Originalton gehört, Stefan Repple, der auf einer Anti-Corona-Demo zum Staatsumsturz aufgerufen hat. Das ist allerdings nicht das Einzige, was ihm vorgeworfen wurde. Was noch?
Repple hat sich auch beteiligt an dem Versuch, den Reichstag zu stürmen. Wir erinnern uns vielleicht an die Bilder im Sommer 2020 in Berlin, dort auf den Treppen vor dem Reichstag, wo die Barrieren umgerannt worden sind. Da war er mitten im Getümmel. Er hat einen Polizisten geschubst, ist dazwischen gegangen, als ein anderer Polizist Menschen hindern wollte, die Treppen weiter raufzugehen. Das Ganze wurde von der Polizei auf Video dokumentiert und ist auch hier in der Verhandlung auch nochmal gezeigt worden. Und ein dritter Anklagepunkt gab es auch. Der wurde allerdings fallen gelassen, weil er, da hatte er Deutschland als Willkürstaat und letzten Dreck bezeichnet in einem Selfie-Video. Das würde jetzt im Vergleich zu den anderen Vorwürfen nicht weiter ins Gewicht fallen. Deswegen fiel das sozusagen hinten runter.
Wie hat er selbst denn auf dieses Urteil heute reagiert?
Er war sehr gefasst und er war auch sehr aufmerksam während der Verhandlung. Er hat sich auch die Videos nochmal ganz genau mit angeschaut. Und Repple und auch sein Anwalt selbst haben in ihren Aussagen, in ihren Plädoyers sehr darauf abgehoben, dass diese Straftaten ja eine Ausnahme in seinem Leben gewesen seien in diesem Sommer 2020. Repple hat sich auch in einer sehr, sehr langen Befragung, muss man sagen, als Mensch dargestellt, der sich sozial engagiert und dem Hilfe für andere immer wichtig gewesen sei. Und die politische Laufbahn, die sei es dann gewesen und der Frust in der Opposition der AfD, die ihn radikalisiert habe. Er hat sich dann auch bei der Staatsanwaltschaft nochmal bedankt dafür, dass er jetzt einen Warnschuss bekommen hat. Er hat aber auch nicht vermissen lassen, dass er die Presse hier immer wieder verurteilt hat, dass sie nichts Positives über ihn berichtet habe. Man muss aber dazu wirklich nochmal der Vollständigkeit halber sagen, ich habe ja Stefan Repple im Landtag jahrelang erlebt, es gab auch eigentlich nicht viel Positives zu berichten in seiner Zeit im Landtag in Baden-Württemberg. Mhm. Zwischen 2016 und 2021 war er wirklich einer der radikalsten Politiker. Er war von Anfang an bei den Querdenken-Protesten dabei. Er war im radikalen Flügel der AfD verortet, hat immer wieder gezielt, provoziert und Ordnungsrufe kassiert dafür. Und die Polizei musste ihn auch einmal aus dem Plenarsaal begleiten, weil er sich geweigert hat zu gehen. Inzwischen ist er aus der AfD draußen und er verkauft jetzt Immobilien und hat der Politik abgeschworen, wie er heute hier nochmal gesagt hat.
Der ehemalige AfD-Politiker Stefan Repple musste sich heute vor dem Mainzer Landgericht verantworten. Zu 10 Monaten auf Bewährung wurde er verurteilt. Außerdem muss er 2.400 Euro an ein Kinderhospiz zahlen. Landeskorrespondentin Katharina Thoms war für uns dabei und danke für die Infos. Was glauben Sie, welches Land hat die höchste Impfquote in Bezug auf Covid? Es sind laut Our World Data die Vereinigten Arabischen Emirate mit aktuell 99%. Das gilt zumindest für die erste Impfung. An zweiter Stelle folgt übrigens Portugal mit 93,8% bei den Erstimpfungen. Deutschland liegt auf dem 41. Platz. Warum wir bei diesem Ranking so schlecht abschneiden, dafür haben Experten unterschiedliche Antworten. Zu Beginn hatten wir zu wenig Impfdosen, die fehlende Digitalisierung, der hohe Datenschutz und schlichtweg auch Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten. Doch an einem Grund soll es hier künftig nicht mehr scheitern, an der Impfgelegenheit. Künftig sollen sich die Deutschen auch in der Apotheke impfen lassen können. Dafür werden die Pharmazeuten derzeit bundesweit geschult. Unser Landeskorrespondent Christoph Richter war bei einer solchen Schulung in Brandenburg für uns dabei.
Gut, jetzt weißt du ungefähr von der Höhe, wo
genau.
du kannst es auch
von
einfach nur so machen. Genau, und dann
genau
runter. Am Filmpark Potsdam-Babelsberg im Foyer der Metropolishalle, wo sonst Messen, Galas oder Konzerte stattfinden, lernen seit dem gestrigen Dienstag Brandenburgs Apothekerinnen und Apotheker das Impfen. Eine von ihnen ist die 60-jährige Barbara Oberüber von der Lindenapotheke in Luckau. Das liegt am Rand des Lausitzer Braunkohlereviers.
Wir hoffen, dass wir da helfen können und dass wir da viel Positives bewirken können, dass wir eine schnelle Durchimpfung bekommen und dass es uns insgesamt bald wieder freier, besser geht.
Barbara Oberüber hat sich sofort für die Schulung angemeldet, als sie gehört hat, dass demnächst auch Apotheker impfen dürfen. Sie hofft, dass sie schon Ende des Monats in ihrer Apotheke Impfungen anbieten kann.
Ich denke, es ist überall wichtig, dass wir im Gesundheitsbereich zusammenarbeiten und unterstützen da, wo wir nötig sind. Und deswegen bieten wir jetzt auch unsere Hilfe an, um die Ärzte bei uns im ländlichen Bereich, die nun wirklich sehr angespannt arbeiten müssen, auch zu unterstützen.
Die praktische Fortbildung der Pharmazeuten findet im laufenden Impfbetrieb statt. Dabei werden die Impfnovizen von Ärzten praktisch angeleitet, also Learning by Doing.
Und dann würde ich nämlich als nächstes mit der Spritze wieder hier rechts rüber gehen.
Ja. Geduldig erklärt die aus Hannover kommende 27-jährige Ärztin Bushra Malik den Apothekern die Technik des Impfens. Die Spritze muss dabei gerade 3 Finger breit unter dem Schulterdach angesetzt werden. Wichtig ist, dass die künftige Impfärztin tief genug spritzt, um den Impfstoff perfekt zu applizieren, wie es im Fachjargon heißt.
Und dann ganz genau prüft, dass man nicht ins Schultergelenk impft, ja, dass man direkt im Musculus deltoideus impft. Und das üben wir heute. Darauf kommt es an. Ja? Impfen an sich ist nicht schwierig.
Also kann ich auch.
Theoretisch könnten Sie das.
Ärzte mahnen zur Umsicht, denn das intramuskuläre Impfen sei nicht ohne, heißt es. Im ländlichen Bereich sei es allerdings unabdingbar, auch weil der nächste Notarzt oft weit entfernt ist, dass ein Notfallkoffer in der Nähe sein sollte. Die praktische Fortbildung dauert 4 Fortbildungsstunden. Der theoretische Teil umfasst 6 Stunden. Erarbeitet wurde das Curriculum von der Bundesapothekerkammer, erläutert Tobias Störmer, Vorstandsmitglied der Landesapothekerkammer Brandenburgs. Und man wird auf den Umgang mit allergischen Impfreaktionen, wie etwa einem anaphylaktischen Schock, vorbereitet, ergänzt Störmer.
In der Theorie lernen wir, wie kann sich das symptomatisch äußern, dass uns hier die Ärzte wirklich darauf hinweisen, okay, ihr müsst sensibel sein, fragt nochmal explizit nach, wenn dem Patient übel ist, wenn er Kopfschmerzen bekommt innerhalb einer gewissen Zeitspanne, dass das wirklich schon die Warnsignale sind, dass ihr da hellhörig werden müsst.
Anfangs gab es Vorbehalte in der Ärzteschaft. Es hieß, Apothekerinnen und Apotheker seien für das Impfen nicht qualifiziert genug. Ein Vorwurf, mit dem Tobias Störmer, Apotheker in der Havelland-Klinik Nauen, nichts anfangen kann. Er betont ausdrücklich, dass man den Ärzten keine Konkurrenz machen wolle.
Genau, uns ist nochmal wichtig auch zu unterstreichen, dass wir niemandem etwas wegnehmen wollen. Wir wollen ein zusätzliches Impfangebot geben.
Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher, Bündnis 90 Die Grünen, erhofft sich mit dem Einsatz der Apotheken die Impfquote im Land deutlich zu verbessern.
Viele Leute haben ja auch gerade ein Vertrauensverhältnis zum Apotheker, zur Apothekerin ihres Vertrauens, kommen da häufig her, um sich ihre Medikamente abzuholen. Und wenn in diesem Verhältnis dann ein Vertrauen aufgebaut ist und die Leute sagen, okay, dort lasse ich mich impfen, dann ist es sicher eine gute Sache.
Künftig können sie sich auch in Apotheken gegen Covid impfen lassen. Dafür werden die Pharmazeuten derzeit deutschlandweit geschult. Eine Reportage war das aus Brandenburg von unserem Landeskorrespondenten Christoph Richter. Ich bin Sabine Schmidt. Danke an dieser Stelle fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.